Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind, ich fange nicht mit mir an, sondern meinem Gegenüber. Hallo, Herr Woggan, Olaf Woggan.
Hallo, Frau Herbeck.
Woher kommt denn nicht der Name Woggan?
Ja, der ist.
Das klingt polnisch, aber.
Ja, der kommt aus dem Osten.
Ah ja, verstehe.
Also, ich sage auch gerne, ich bin ein Flüchtlingskind und meine Eltern, mein Vater kommt aus Pommern und,
ja.
Und von da kommt auch der Name aus der Richtung.
Ah, verstehe. Und für die, schön, dass Sie hier sind, für die, die es nicht wissen, Sie sind Alleinvorstand der AOK Bremen-Bremerhaven seit 2013.
Ja.
Und eigentlich wären Sie seit März im verdienten Ruhestand, wenn Sie sich nicht hätten breitschlagen lassen, nochmal 16 Monate dran zu hängen, bis zum Juni 2026. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum um Himmels Willen macht man das? Sie sind 67, wenn ich das richtig weiß.
Ich werde bald 68, ja.
Ja. Mhm. Sie sehen nicht so aus, wenn ich das auch mal sagen darf.
Danke, Frau Helwig. Danke.
Auf jeden Fall würde man nicht denken, wenn man Sie trifft in Ihrer Funktion, würde sagen, der ist doch schon längst im Ruhestand oder so. Davon sind Sie ja weit entfernt. Aber warum haben Sie sich noch mal für 16 Monate breitschlagen lassen?
Ja, also es fühlt sich für mich, Sie sagen das so nett, an meiner Äußerlichkeit festgemacht, aber ich fühle mich auch noch so, als wenn ich das noch kann. Und ich habe diese Arbeit da bei der AOK immer gerne gemacht und mache es auch jetzt noch. Und von daher war es nicht so schwierig, mich breitzuschlagen. Ich hab,
Sie wollten ich eigentlich gar nicht
unbedingt. Auch angeboten. Dazu kommt, dass mir sehr viel daran liegt, die Übergabe an eine Nachfolgerin, einen Nachfolger gut zu gestalten. Da sind wir jetzt mittendrin.
Dauert das 16 Monate um Nachfolge? Oder hätte man nicht schon anfangen müssen, vor ungefähr 2 Jahren jemanden zu suchen?
Ja, da hatten wir auch schon mal angefangen. Dann manchmal laufen die Dinge, wenn man mit Menschen zu tun hat, laufen die Dinge manchmal anders, als man gedacht hat.
Sie hatten jemanden und der ist dann abgesprungen.
Der ist nicht abgesprungen,
nicht
der
umgefallen.
Ist dann Vater geworden.
Ah, verstehe. Und deswegen kam es dann nicht mehr in Frage.
Und das ist ja heutzutage so, dass auch junge Männer häufig sehr lange in Elternzeit gehen.
Ist auch gut so. Ne?
Und dann hat das nicht mehr so gepasst. Und und wenn man es gut machen will, dauert das tatsächlich lange. Das haben wir richtig als Projekt auf die Beine gestellt jetzt.
Die Nachfolgeregelung.
Die Nachfolgeregelung zu gestalten. Weil wir nicht einfach, aber wir wollen auch nicht einfach nur eine Person gegen die andere austauschen, sondern wir wollen bei der Gelegenheit auch schauen, ob die obere Führungsebene bei der AOK insgesamt optimal aufgestellt ist oder ob wir da nochmal nachfassen wollen.
Es ist ja auch, Sie haben 600 Mitarbeiter, stimmt das noch? Sind die Zahlen richtig?
Also in Köpfen, in Menschen gerechnet, mit allem, mit Azubis und so weiter, sind wir fast 800.
Ah ja,
aber
das heißt, da sind auch Teilzeitstellen.
Sehr viele,
und so
sehr viele Teilzeitbeschäftigte.
Und Kunden, wie viele Kunden haben Sie im Moment?
Wir haben jetzt, wir gehen jetzt auf 287.000 Versicherte zu.
In Bremen und Bremerhaven.
In Bremen und Bremerhaven. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Als ich das Amt übernommen habe vor 13 Jahren, da waren wir bei 215.000 ungefähr. Also wir sind mächtig gewachsen.
Trotz der BKK-Firmus, über die sich neulich so aufgeregt haben. Aber darauf kommen wir vielleicht gleich noch.
Ja.
Oder der HKK, ja. Die ihnen preislich auch Konkurrenz macht. Wenn ich da nämlich eben bin ich wieder dran vorbeigegangen und da sind so riesige Aufkleber an der Fensterscheibe. Preisvorteil von bis zu 731 oder 13 Euro jährlich.
Ja.
Ist natürlich, wenn ich da vorbeigehe, denke 713 Euro, das ist ja nicht wenig. Ne? Da würde ich mir vielleicht auch überlegen, zur HKK zu wechseln, um 713 Euro in Urlaub zu fahren.
Ja, wobei die Rechnung jetzt nicht im Vergleich mit der AOK Bremen-Bremerhaven aufgeht. Wir sind auch eine günstige Krankenkasse.
Also, bis zu Spahn heißt zur teuersten.
Ja,
wer ist denn die teuerste?
Aktuell, das ändert sich jetzt.
Sagen Sie nicht die Barmer, da bin ich nämlich.
Kann ich Sie, glaube ich, trösten. Die Barmer ist im Vergleich gerade relativ teuer jetzt, aber da ist viel Bewegung drin. Bis vor kurzem war es die Bundesknappschaft. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie es noch ist. Aber wenn Sie im Internet günstige Krankenkassen googeln und die 10 günstigsten aufgeblendet werden, dann ist auch die AOK Bremen-Bremerhaven dabei.
Aber die BKK-Firmus und die HKK sind noch günstiger, nicht günstiger als
Sie. Meinetwegen können Sie auch billiger sagen.
Aber sie sind günstiger als Sie, das sage ich nicht. Günstiger als Sie, das stimmt, ne?
Ja, das stimmt, aber das sind dann keine Unterschiede, die für alle Menschen so durchschlagend sind, dass sie sagen, nur wegen der paar Euro wechsle ich meine Krankenkasse
oder
entscheide ich mich dafür. Naja, man muss ja insgesamt drauf schauen, was hat die Krankenkasse zu bieten. Und,
aber dass sie sich neulich so über die BKK-Firmus geärgert haben, das hat ja was damit zu tun, dass die ihre Zusatzbeiträge sozusagen doppelt erhöht hatten und sie gesagt haben, das ist Kundenfang. Hm. Erst locken sie die Kunden dahin und wenn sie die Kunden haben, dann erhöhen sie die Zusatzbeiträge. Die sind ja vertraglich gebunden. Aber dann müssen ja welche von Ihnen wahrscheinlich dahin übergelaufen sein.
Nee, oder? das waren nur ganz wenige. Das hat mich ehrlich gesagt im Grunde nach und im Prinzip geärgert.
Ah, verstehe.
Und ich habe mir vorgestellt, in was für eine Situation kommen wir denn, wenn das jetzt beim nächsten Jahreswechsel alle so machen. Hm. Wir machen erstmal irgendeinen Beitragssatz, den man attraktiv an den Markt bringen kann. Dann lassen wir den Jahreswechsel vergehen und ein paar Wochen Schamfrist und dann decken wir die Karten auf und erheben den wirklich notwendigen Beitragssatz. Dann können wir ja keinen fairen Wettbewerb mehr miteinander führen.
Nee, aber irgendwann merken es die Kunden auch und warten dann ab und dann muss man damit wieder aufhören.
Das kann auch sein.
Ja, ich hoffe es jedenfalls.
Da hoffe ich auch drauf.
Obwohl sie merken ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin seit ich Kind bin bei der Barmer, ich habe noch nie mit einem Gedanken gespielt zu wechseln. Ich bin auch weiterhin, wenn man das hier sagen darf, bei der Telekom, weil früher gab es nur die Telekom, da bin ich hängen geblieben sozusagen.
Ich auch.
Sie auch. Sie kennen das, wenn man irgendwie denkt, natürlich, wenn man jeden Cent umdrehen müsste, dann würde man sich das genauer angucken, da bin ich privilegiert oder sind wir privilegiert, will ich gar nicht zu sagen. So, Sie haben in Bremen Jura studiert. Ich habe vorhin schon gesagt, in Ihrem Leben gibt es weiße Flecken, für mich jedenfalls, nämlich alles, was vor Ihrem Jurastudium lag, ist mir vollkommen unbekannt. Sind Sie in Bremen geboren?
Ich bin nicht in Bremen geboren, aber ich bin seit 1968 in Bremen, lebe ich in Bremen.
Also das schon heißt, als Kind
hierher gekommen.
Und wo kommen Sie her? Wo kommen Sie von welch?
Ich komme aus München. Da habe ich meine Grundschulzeit erlebt und die frühe Kindheit.
Das heißt, Sie sprechen auch ein bisschen bayerisch?
Ich spreche es nicht mehr, aber ich kann es verstehen.
Mhm, auch wenn die so richtig hart bayerisch
sprechen. Ich kann auch verstehen, wenn der Knecht mit seinem Bauern spricht. Ja,
verstehe.
Bis heute.
Ja.
Aber ich
verstehe es zum Beispiel nicht.
Als ich damals wir haben in der Grundschule auch bayerisch gesprochen. Unser Lehrer hat mit uns Dialekt gesprochen. Und als ich dann hier zur 5. Klasse nach Bremen kam und ich habe, als ich einmal den Mund aufgemacht habe, hat die ganze Klasse gelacht.
Oje.
Das waren ja auch noch andere Zeiten.
Ja, also
in den 60er Jahren kannte man das ja nicht. Ja. Da war die Gesellschaft ja nicht so durchmischt wie heute.
Nee.
Haben alle gelacht und dann habe ich ein Jahr lang gar nichts mehr gesagt, stand mündlich überall auf 5 und dann habe ich das irgendwie ausgemerzt.
Mhm.
Dann, als ich dann wieder gesprochen habe, habe ich so gesprochen.
Ja. Und dann ganz breit Moin gesagt.
Ja, genau.
München, ja.
Ja, und dann eben in Bremen. Soll ich weitererzählen?
Ja, gerne.
Und dann eben, ich bin damals damals gab es noch das Gymnasium am Wallerring, kennen Sie das noch?
Nee.
In Volksmund das Arbeitergymnasium genannt.
Mhm. Waren Sie denn ein Arbeiterkind?
Nein, mein Vater war Berufssoldat. Ah, deshalb kamen wir auch damals nach Bremen, der wurde versetzt. Und
Da konnten Sie sich nicht aussuchen, ob Sie in München bleiben wollten oder
Familie zu
Bremen kommen.
Ne? Mhm. Aber wir wohnten dann da im Bremer Westen und habe dann da das Abitur gemacht und war dann 2 Jahre weg zur Bundeswehr und danach habe ich das Jurastudium in Bremen.
Verweigern kam nicht in Frage beim Vater, der Berufssoldat ist, ne?
Wir hatten damals sowieso viel Stress miteinander.
Das wäre zu viel gewesen.
Und das hätte ich ihm nicht antun können.
Ja, verstehe. Können sich daran erinnern, dass als Kind, dass Ihre Eltern das als Schlag empfunden haben, von München nach Bremen zu müssen, oder haben Sie sich darauf gefreut? Oder war das so? Kommt auf die Kaserne an, nicht auf den Ort.
Für meinen Vater war es okay. Das war für ihn hier beruflich eine gute Verbesserung, weiß ich nicht. Aber es war okay für ihn.
Hm.
Meine Mutter ist, glaube ich, damals nur sehr ungern nach Bremen gekommen. Sie hat sich hier sehr fremd gefühlt.
Hm.
Und ich bin dann eben in die neue Schule. Ich habe ja schon geschildert, was das Anfangshindernis war.
Ja, ja.
Aber bin dann hier gut reingewachsen.
Das Einzige, was einen trösten kann, ist, wenn ein Kind, was so richtig platt spricht, nach München kommt, dann wird es wahrscheinlich so ähnlich passiert sein. Ne?
Ja,
jedenfalls früher. Sie haben in Bremen Jura studiert. Wieso Jura? Auf jeden Fall nicht mit der Absicht, in der Krankenkasse mal zu arbeiten, oder?
Ganz am Anfang nicht. Aber ganz am Anfang war das mal ein Schwager von mir, den ich sehr gemocht habe. Der war Anwalt.
Hm.
Der hat mich für dieses Fach begeistert.
Und Sie wollten für die Witwen und Waisen und geprügelt. Nee, ist ja so. Idealismus ist ja auch nicht schlecht. Ne?
Ja, das war so.
Ja,
das war tatsächlich so. Und dann war das bei uns damals, an dem Moment denke ich noch sehr oft, das war in der Ende der 12., Anfang der 13. Klasse, hat unser damaliger Klassenlehrer die ganze Klasse gefragt, wisst ihr eigentlich schon, was ihr mal machen wollt, wenn ihr hier mit der Schule fertig seid? Und dann hat jeder so gesagt und dann habe ich gesagt, ich will wohl Jura studieren. Und dann hat er gesagt, ja, Olaf, das mach mal, das ist genau das Richtige für dich. Mhm. Und da war das eigentlich für mich entschieden.
Ja, aber also Rechtsanwalt wollten Sie am Anfang werden, aber dann sagten Sie doch bald, dachten Sie, dass Sie in irgendeinem Unternehmen landen werden. Ja. Warum nicht mehr Rechtsanwalt?
Das war dann, habe ich dann während des Studiums für mich aussortiert. Ich bin eher so der Typ, der sich auf ein Thema konzentriert und ich bin nicht so der Mann für alles Mögliche.
Also Sie können Fachanwalt für irgendwas, da konzentriert man sich ja auch auf ein Thema.
Die gab es damals nicht so. Heute würde ich da anders drauf schauen.
Sind ja sehr viele überwiegend würde ich sogar sagen.
Heute gibt es sehr viele Fachanwälte.
Familienrecht, Steuerrecht.
Aber das war damals nicht so das übliche Modell. Und dann, wir hatten damals in Bremen einen sogenannten Reformstudiengang.
Ich weiß. Ne? Das sind ja die, über die andere Juristen so ein bisschen lächeln. Ne?
Ja, das stimmt.
Das war doch irgendwie anders mit dem ersten und zweiten Staatsexamen.
Ja, genau.
Das erste gibt es gar nicht, oder
Wir hatten, das erste wurde sozusagen studienbegleitend durch abgeschichtete Prüfungen erbracht und dann hat man am Ende die eine Prüfung gehabt. Aber, weswegen ich das erzähle, ist, dieser Reformstudiengang, der bot die Möglichkeit, sich gegen Ende des Studiums in den letzten Semestern zu spezialisieren, auszurichten auf ein Thema. Und da gab es damals die Möglichkeit Gesundheitsrecht.
Ach, das haben Sie da schon angefangen im Studium?
Genau, und da bin ich dann, das hat mich damals begeistert, da bin ich drauf eingestiegen.
Das ist wahrscheinlich noch ein ziemlich wenig erkundetes Feld damals, oder?
Damals war das...
Jedenfalls noch nicht so wie heute.
Nee, damals, das ist damals ein Kind der ganzen Verbraucherschutzbewegung gewesen. Das haben Sie bestimmt auch noch parat. Das war ja in den 70er Jahren eine sehr starke Bewegung, nicht? Als wir dann auch diese AGB-Gesetzgebung und all das bekamen. Und daraus sind ja so verschiedene Verästelungen entstanden. Mhm. Und unter anderem eben dieses Gesundheitsrecht als Gebiet.
Dann waren Sie aber 2 Jahre noch wissenschaftlicher Mitarbeiter beim... ich muss mal hier meine Aufzeichnung. Sie wissen es.
Zentrum für europäische Rechtspolitik.
Der Uni Bremen.
An der Uni Bremen.
Was hat Sie denn dann dahin verschlagen? Das Geld, was Sie da als wissenschaftlicher Mitarbeiter dazu verdient haben?
Ja, da hatte ich schon. Da war ich fertig.
Das heißt, Sie haben da wirklich Vollzeit gearbeitet quasi.
Und da habe ich Vollzeit gearbeitet, aber wie üblich.
Ach ja, die anderen sind ja auch Hiwis.
Man arbeitet Vollzeit und man wird halbtags bezahlt.
Ach so, ne? Verstehe.
So geht das ja in der Wissenschaft und das auch meistens zeitlich befristet. So war es auch bei mir. Und das waren damals, das war Mitte der 80er Jahre, ne? Das war 1985.
Bis 87, ne?
87. Damals wurde ja auch der Begriff der Akademikerarbeitslosigkeit erfunden.
Ja, und jetzt habe ich es auch gefunden, ja.
Als wir damals an der Uni waren, hat man uns als Jahrgang ja im Grunde komplett gesagt, euch braucht eigentlich kein Mensch. Wofür studiert ihr überhaupt? Der Arbeitsmarkt war ja furchtbar damals und gerade auch für Akademiker.
Und dann überlegt man nicht doch wieder Rechtsanwalt zu werden mit einer eigenen Kanzlei?
Und dann hatte ich diese Möglichkeit dort beim ZERP, die ja abgekürzt heißen, dieses Zentrum für europäische Rechtspolitik. Und da habe ich dann gesagt, das mache ich jetzt erstmal. Ich wollte dann eigentlich auch promovieren.
Thema auch Gesundheitsrecht?
Arzneimittelrecht. Ich hatte so die Hälfte hatte ich auch schon geschrieben.
Ach, wie blöd.
Nee, eigentlich nicht. Und dann
können Sie jetzt noch machen, wenn Sie im Ruhestand sind. Ja, Seniorenstudium, das machen doch einige. Mhm. Das wäre ein Ding. Ja. Machen Sie das mal, dann komme ich zu Ihrer Promotionsfeier.
Ich schlafe noch mal drüber. Ja, und dann bekam ich ja aber, dann nach knapp 2 Jahre später, bekam ich
wurden
dann...
Wurden Sie Vertragsreferent bei der BKK?
Beim BKK-Landesverband.
Dann, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber dann waren Sie da Vize-Geschäftsführer und dann waren Sie Vize-Vorstand und dann hat die AOK Sie weggeschnappt.
Genau, das war 2000.
Ist das so? Sind Sie da direkt abgeworben worden?
Ja, so kann man das sagen. Also das war damals, bei der AOK stand damals ein personeller Wechsel im Vorstandsamt an und der damals neu in dieses Amt gekommene Norbert Kaufhold, der machte sozusagen eine Position frei bei der AOK, die für mich eigentlich wie
das war Direktor war. Verträge heißt
Direktor
das,
Direktor Verträge, heute würden wir Versorgung sagen, also diese ganze Vertragsgestaltung und Versorgungsgestaltung mit Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken und so weiter. Das war das, was ich vorher auch schon beim Landesverband gemacht hatte.
Aber die haben dann besser bezahlt oder wie läuft sowas? Oder warum wechselt man dann? Oder war das irgendwie klar, dass sie da vielleicht dann noch mehr weiter nach oben kommen können?
Das war von der Bezahlung, war das kein großer Unterschied. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber deswegen habe ich es nicht gemacht. Der große Unterschied war, also gerade in diesen Versorgungsthemen, und das ist bis heute so, das war damals so, ist bis heute so, die AOK immer das in Bremen immer das erste und das letzte Wort hat und diesen Vorgang auch gestaltet.
Weil sie die größten sind?
Federführend. Ah, ja, und weil sie sich eben für die Region eben in dieser Rolle sieht. Mhm. In dieser Verantwortung vielleicht auch sieht, könnte man vielleicht auch sagen. Es gibt ja größere Kassen in Bremen, aber die haben ihre Versicherten ja überall im Bundesgebiet. Mhm. Wir haben uns ja nur hier in Bremen und
Bremerhaven. Sie sind die größten, also die meisten bremischen Versicherten sind bei Ihnen. So, ja. Krankenversicherten sind bei Ihnen. Ja. Das ist aber auch, die AOK ist sozusagen so die heißt ja schon Allgemeine Ortskrankenkasse. Jetzt heißt sie Gesundheitskasse, aber sie ist im Allgemeinen eine Ortskrankenkasse. Das ist eigentlich die, mit der jeder was verbindet. Ne? AOK kennt jeder. Oder ist das nicht mehr so?
Ich habe dazu neulich irgendwas gelesen, dass die Marke AOK ist eine der allerbekanntesten in Deutschland. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die irgendwie noch, keine Ahnung, Tesa oder Tempo. Aber die AOK ist ganz vorne in der.
Ja, das denke ich auch. 2018 habe ich ein Gespräch gelesen. Ach so, die weißen Flecken haben wir jetzt weitgehend geschlossen. Zu Ihren persönlichen Hobbys und so weiter kommen wir vielleicht noch. 2018 haben Sie mal gesagt, dass, da haben Sie auch schon über das Wachstum der Krankenkassen geredet, da haben Sie gesagt, dass das Durchschnittsalter der Neukunden 26 wäre. Ist das noch so? Sind das noch so viele junge Menschen, die zu Ihnen kommen? Und wenn, warum?
Ja, wir haben tatsächlich, also ich könnte jetzt gerade aktuell die Zahl nicht sagen.
Das macht nichts.
Aber sie wird ungefähr weiterhin so sein.
Ah ja.
Diese Entwicklung hat sich fortgesetzt. Die AOK Bremen-Bremerhaven ist inzwischen eine Kasse mit einem sehr niedrigen Altersschnitt.
Sie waren die erste agile Krankenkasse Deutschlands.
Ja,
das ich weiß auch. Gar nicht, was ist das?
Jetzt wechseln Sie aber gerade abrupt das Thema.
Ja, ich dachte, das hinge damit zusammen, dass wenn man, ach so, ich habe gedacht, dass junge Leute zu einer agilen Krankenkasse eher gehen.
Nein,
das kann
vielleicht sein. Das ist sowieso das Thema, über das ich eigentlich am liebsten rede. Ich will mich davor nicht drücken. Aber die agile Krankenkasse ist ja etwas, was ist ja eher ein Thema nach innen für die AOK.
Ach, ich habe gedacht, durch digitalisiert, ich muss nicht mehr zu Ihnen kommen, sondern kann alles. Ich meine, das ist bei vielen. Es gibt Apps. Inzwischen hat jede Krankenkasse eigentlich eine App, wo man sehr viel erledigen kann. Ne?
Durch die Agilität sind wir ein sehr attraktiver Arbeitgeber für junge Leute geworden, die inzwischen tatsächlich auch sogar von weit her kommen, um sich bei uns
nach Bremen,
um hier bei uns zu arbeiten.
Ich habe vorhin nochmal das Arbeitnehmerportal Kundu durchforstet nach Stimmen zur AOK. Da war aber überhaupt keine Stimme zur AOK Bremen dabei, sondern die AOK so hat überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Also was alles Mögliche betrifft. Es gibt natürlich immer welche, die irgendwie persönliche Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit Kollegen oder Vorgesetzten haben. Sowas ziehe ich immer ab, aber das meiste war da sehr gut. Vom Gehalt bis hin zum alles, was das Unternehmen sozusagen für die Mitarbeiter tut. Gleitzeit und Homeoffice und agil dann eben.
Kann man so sagen. Den Vorgesetzten gibt es halt bei uns nicht mehr. Das ist ja gerade der Clou. Wir sind eben eine agile Organisation. Wir haben die Hierarchien weitgehend abgeschafft.
Aber Sie sind doch noch Vorgesetzt, oder nicht?
Mich gibt es noch.
Wie lange gibt es noch einen Vorstand?
Den Vorstand muss es ja gesetzlich auch geben. Ich vertrete ja die Kasse gerichtlich und außergerichtlich in jeglicher.
Aber Sie werden doch, irgendjemand muss doch bei Ihnen sagen, die Leistung reicht nicht oder das Gegenteil, die Leistung ist überdurchschnittlich toll.
Wie meinen Sie das jetzt, dem Kunden gegenüber?
Nee, den Mitarbeitern. Irgendjemand muss doch da schon gucken, dass es läuft sozusagen, oder? Machen das bei Ihnen alle wirklich von alleine und man braucht keine Vorgesetzten mehr?
Also für den Betrieb der Kasse braucht man den Vorgesetzten nicht. Sie haben recht, jetzt sprechen Sie gleich so einen Punkt an, den wir auch noch nicht ganz im Griff haben.
Das ist
tatsächlich sagen die
nett,
Mitarbeiter,
dass Sie da was einräumen,
dass sie sich manchmal ein bisschen mehr Orientierung wünschen würden, wie sie eigentlich unterwegs sind. Mhm. Aber grundsätzlich setzen wir mit unserem agilen Organisationsmodell ja darauf, dass jeder aus sich selbst heraus das Beste einbringt und mit dem Team, in dem er arbeitet, dadurch bessere Leistungen entstehen.
Das ist aber ein positives Menschenbild.
Ja, das hatte ich auch immer schon, dieses positive Menschenbild.
Sind Sie schon mal enttäuscht worden?
Ja, das funktioniert tatsächlich natürlich nicht mit jedem. Aber wir sind jetzt gute 3 Jahre so unterwegs und inzwischen kann ich feststellen, die meisten verstehen das auch für sich selber inzwischen als den richtigen Weg.
100% wird man da nicht erreichen. Aber das Schöne an diesem Modell ist, dass man den Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeitern, dass man die unterstützt, die sowieso auch leistungsbereit sind.
Die intrinsisch motiviert sind,
an sich den Anspruch haben, gute Arbeit zu machen.
Ja, wenn man da eine Auswahl trifft, also wenn man das hat, ich meine, dass das nie überall gleich ist, klar, und ich finde, das muss das Team auch tragen können, ne?
Ja.
Dass Leute, denen es mal nicht gut geht oder weiß der Kuckuck was. Aber wenn das so Leute sind und man das beflügeln kann, diese intrinsische Motivation, ist das sowieso perfekt.
Ja.
Dann arbeiten die Menschen gerne erstens. Wenn sie gerne arbeiten, arbeiten sie wahrscheinlich meistens auch besser. Und sie gucken nicht auf die Uhr, also obwohl sie das natürlich könnten, aber einfach, weil sie es gerne machen und weil sie irgendwas zu Ende kriegen wollen oder so. So ist das bei Ihnen, das ist ja paradiesisch. Dann sollte ich vielleicht zu Ihnen kommen.
Naja, was ich inzwischen, Sie haben recht, das hat was mit Menschenbild zu tun. Und es ist, weiß Gott, nicht das Paradies, auch bei uns muss gearbeitet.
Ja, aber wenn man es gerne macht, mit Kunden zum Beispiel Kontakt hat oder so.
Ja, auf jeden Fall kann ich aus der Vorstandsperspektive heraus heute sagen, wir erzielen damit gute Ergebnisse.
Hm.
Also wir haben jetzt gerade, Sie gucken bestimmt auch immer hier diese hin und wieder mal in diese Vergleiche, die Focus Money zum Beispiel macht ja ständig.
Wer der beste Arbeitgeber ist?
Ja, nee, auch welche, also jetzt die letzte Veröffentlichung, die ich gerade noch vor Augen habe von vor 14 Tagen, da wurde das Thema Finanztransparenz und Finanzlauterkeit untersucht.
So, nee, da gucke ich nicht.
Über alle Versicherungssparten, auch gesetzliche Krankenkassen. Und, und wer war auf Platz 1?
Die AOK Bremen-Bremerhaven.
Super, ich danke.
Nee, das hab's leider an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube Ihnen das sofort. Ah ja, verstehe. Ja, ach, das ist unter Agil. Ich wollte nämlich noch fragen, was das ist. Ich habe das, also ich weiß nur, dass die Sparkasse ja auch so arbeitet. Und wahrscheinlich sind das nicht die einzigen Unternehmen, aber das Unternehmen, wo ich glaube, wo Arbeitsbereiche auch ziemlich gut umschrieben werden können. Da ist es, glaube ich, ein Sachbearbeiter zum Beispiel, der genau weiß, das sind meine Fälle und das ist mein Verantwortungsbereich. Da geht das, glaube ich, hoffentlich jedenfalls ganz gut.
Mit der Sparkasse haben wir uns damals auch unterhalten, als wir diese Entscheidungen getroffen haben. Die waren ja so zeitlich so ein bisschen voraus. Mhm.
Vorgeworfen wird der AOK unter anderem, also ich wollte sagen, wenn wir gleich mal zur Gesundheitsversorgung, den hohen Kosten kommen, das ist ja ein Riesenthema, also wir könnten hier 2 Stunden reden über Krankenhäuser, über darüber, dass Leute zum Arzt gehen, wo man denkt, wieso gehen die zum Arzt, das kriegt man manchmal selbst als Patient mit, wo jemand sagt, ich habe so ein komisches, seit 2 Tagen so ein komisches Klopfen im Knie oder so, wo ich als Jahrgang 63 denke, also ich gehe nicht zum Arzt, wenn ich ein Klopfen im Knie habe, sondern wenn die Schmerzen so nach 2 Wochen gar nicht nachlassen oder so, über IGE-Leistung, über solche Sachen, die Pharmaindustrie, wo ja auch die Krankenkassen die hohen Kosten kritisieren, wo aber scheinbar wenig passiert, ein bisschen was passiert ist, aber wenig passiert. Sachen, die ich nie verstehen werde. Und ich bin absolute Laien, ich bin keine gesundheitspolitische, ich habe mit Gesundheitspolitik wenig zu tun, ist auch nicht mein Recherchefach oder so. Wenn man liest, dass es viel zu viel Knie-OPs zum Beispiel gibt oder Hüft-OPs oder sowas, das verstehe ich einfach nicht. Wie geht das?
Warum es zu viele gibt, ist Ihre Frage.
Warum gibt es zu viele? Warum muss irgendjemand sagen, ihr operiert viel zu viele Knie? Wie kann man denn Knie operieren, die es nicht unbedingt nötig haben? Wollen die Patienten das?
Ja, Entschuldigung.
Genau.
Zunächst mal gibt es natürlich einen Patienten zu versorgen, nicht? Da hat jemand tatsächlich Schmerzen mit seinem Knie. Der
hat meinetwegen Arthrose.
Eine Arthrose im Gelenk und die kann man konservativ nicht mehr zur Zufriedenheit dieses Patienten behandeln. Und dann hat er ja Schmerzen.
Und soll ein neues Knie, genau.
Und dann braucht er ein neues Knie.
Aber wie kommt es denn, dass irgendjemand, ich weiß gar nicht, wie alt der Befund ist, zu dem Ergebnis kommt, dass es viel zu viel Knie-OPs gibt, zum Beispiel mehr als in anderen europäischen Ländern. Und wenn ich denke, mehr als in anderen europäischen Ländern, da komme ich ein bisschen ins Nachdenken. Weil die Knie in anderen Ländern werden ja auch belastet.
Ja.
Ist das nicht mehr so? Aber es war mal so, ne?
Also es wird ja, ich würde es ein bisschen anders betrachten. Ich finde, dass darin schon auch zum Ausdruck kommt, das gleichzeitig immer wieder beklagt wird. Unser System ist schon noch sehr leistungsfähig.
Also das heißt, wir leisten uns, dass man nicht irgendjemandem sagt, hier bei dir, du bist 96, lohnt sich das nicht mehr. Du kannst mit deinem kaputten Knie jetzt irgendwie warten, bis du stirbst.
Also in der Tat gibt es das ja anderswo in Europa zum Beispiel.
Ja, ja, ne? Klar.
Dass, ich rede aber jetzt... Menschen gesagt wird, ja.
Das lohnt sich nicht mehr.
Das können wir nicht mehr bezahlen, wenn nicht, das lohnt
das
sich
nicht mehr. Das ist wie die hier Philipp Missfelder damals mit der künstlichen Hüfte, die sich nicht bei allen Alten lohnen sollte. Ne? Das war ja so eine Diskussion. Aber also das heißt, es stimmt gar nicht, was ich dachte oder mal aufgeschnappt hatte, dass es zu viele Knie-OPs gibt. Vielleicht sind es auch Hüft-OPs.
Ja,
vielleicht
wären Knie gewesen. Diese Indikationen sind halt fließend. Und sie leben davon, dass, was ihre Richtigkeitsvermutung angeht, dass ein fachkundiger Arzt eine richtige Diagnose stellt und eine richtige Indikation daraus
arbeitet. Davon gehe ich jetzt irgendwie so naiverweise aus.
Ich auch.
Aber die Krankenkassen gucken ja schon genauer hin, ne? Auch bei Rechnungen und so weiter. Die gucken jetzt nicht hin, ob die Indikation richtig war. Das kann man ja schlecht beurteilen. Aber sie gucken zum Beispiel hin, ob die Rechnungen nicht fehlerhaft haben und stoßen da auch immer und immer wieder auf irgendwelche Fehler zum Beispiel.
Also erstmal, das stimmt. Erster Schritt, das ist aber vielleicht der letzte. Der erste Schritt ist ja, wir setzen uns ja mit den Krankenhäusern, die diese Knie, bleiben wir bei dem Beispiel, diese Knieendoprothesen machen. Wir setzen uns mit denen ja jedes Jahr hin und sagen, legen fest, was für eine Stückzahl sie machen sollen.
Echt?
Ja.
Aber wenn es mal eine Knieoperation...
Vereinbarungen.
Das heißt, wenn ich Pech habe und die Zahl ist schon erreicht, dann schicken sie mich weg und ich kriege kein neues Knie.
Nein, da gibt es immer Margen, die darüber hinausgehen können.
Es ist
können.
Also ein Durchschnittswert.
Aber grundsätzlich committen wir uns darauf, wie viel werden denn wohl nächstes Jahr gebraucht.
Und es werden immer mehr, weil die Menschen immer älter werden.
Ja, wobei das tatsächlich in der Region Bremen sich gerade nicht so dramatisch zuspitzt, weil Bremen ja den Alterungsprozess der Gesamtbevölkerung in Deutschland nicht in dem Maße mitmacht, weil wir viel Zuwachs von jungen Menschen
haben. Und wir haben keine Berge. In Bayern und München sieht es vielleicht ganz anders aus, weil sie wissen, wie anstrengend Berge für Knie sind.
Ja, das stimmt. Auch das kann sein.
Das hat wahrscheinlich noch keiner untersucht.
Nein, dazu kenne ich jedenfalls keine Untersuchung.
Das ist das eine. Das zweite ist, mir hat mein Arzt erzählt, dass Patienten immer anspruchsvoller werden und die kommen und sagen, ich will ein MRT. Die pochen darauf. Die sagen nun, ich will nicht, sondern die sagen, meine Nachbarin hat auch eins bekommen, ich will jetzt auch ein MRT. Und Ärzte geben nach, weil sie nicht die Energie haben, mit dem zu streiten und weil die weggehen zu anderen Ärzten. Keine Ahnung, so richtig, warum man jetzt fürchtet, dass sie zu anderen Ärzten geht. Aber das muss ich mitbezahlen als Beitragszahlerin.
Also wenn Ärzte das machen, dann da lege ich mich jetzt mal fest, dann sind sie schlechte Ärzte.
Aber sie wissen, dass das gemacht wird, oder?
Also ich habe das auch schon mal gehört, ja.
Ich finde, es sind schlechte Patienten.
Ja, ich weiß, dass es eher sind. Ja, natürlich, gut.
Die Ansprüche werden immer höher und sie werden immer unverschämt. Also das ist jetzt natürlich über den Kamm geschoren, aber die Ansprüche werden höher. Ich meine, wenn es zu Übergriffen in Praxen kommt, was ist das? Was soll das sein, außer dass Leute irgendwie merkwürdig ein bisschen komisch werden?
Aber grundsätzlich ist ja in jeder Arzt-Patienten-Beziehung der Arzt der Fachmann und der Patient ist der Laie.
Wissen und, das alle Patienten? Wenn sie bei Dr. Google waren.
Ja. Aber grundsätzlich jedenfalls.
Ja.
Und der die Entscheidung treffen muss, ist aus meiner Sicht dann der Arzt in dieser Konstellation. Also mich hat kürzlich ein älterer Herr angesprochen, er war so Mitte 80. Und Herr Wogan, ich war jetzt bei meinem Hausarzt und ich hatte ihn gebeten, ob er mir eine Reha-Maßnahme, so eine Reha-Kur. Mhm. Und da sagt er zu mir, was meinen Sie dazu? Sagt er zu mir, nee.
Sie sind kerngesund, was wollen Sie in der Reha?
Nee, er hat zu ihm gesagt, das ist nichts mehr für Sie. Dafür sind Sie zu alt.
Ach so, ja.
Das machen wir nicht. Ist das nicht unerhört? Hat er dann
zu mir gesagt. Ich finde das unerhört.
Naja, aber der Arzt hat das wahrscheinlich ja richtig entschieden. Also das können wir ja nicht.
Zu alt für eine Reha sein?
Ich weiß jetzt nicht genau, was da gemacht werden sollte, aber er hat ihm das so gesagt. Hm. Das ist also genau das Gegenbeispiel zu dem Wunsch MRT. Und das alles gibt es in der Praxis.
Es muss was bringen, die Reha. Ne? Also Altersgründe alleine werden ja wahrscheinlich nicht entschieden gewesen sein, sondern irgendwas, was man dann gar nicht mehr hinkriegen kann oder so. Aber die Kunden, also die Patienten haben sich offensichtlich geändert, auch so Arzt-Topping, wenn der Arzt nicht das macht, was ich gerne möchte oder mir vorstelle, mich krank schreibt zum Beispiel, dann gehe ich halt zum Nächsten. Ich habe mich auch gewundert, warum man die telefonische Krankschreibung, warum man dafür sein kann. Weil ich sage ihm, ich kann bestimmt gut röcheln. Ich röchle am Telefon rum und werde krankgeschrieben. Aber das ist doch nicht... Aber da, kerngesund würde ich so gut röcheln können. Ich schwöre Ihnen, dass ich 14 Tage rausschlage. So gut könnte ich röcheln.
Ich war auch dagegen. Ich bin bis heute nicht für die telefonische Krankschreibung.
Warum ist sie dann durchgesetzt worden? Ich meine, Sie ersparen natürlich den Ärzten nochmal, dass dann noch jemand antrat, obwohl im Quartal muss man ja einmal hingehen. Das geht ja immer, man kann ja nicht einfach so, ohne dass man, der Arzt muss seinen Patienten einmal im Quartal sehen, soweit ich weiß. Ne?
Die Versuchsanordnung war ja damals in der Corona.
Da versteht man es natürlich,
um die Ansteckung einzuschränken. Ansteckungsgeschehen zu reduzieren. Das war damals eine Begründung, die man verstehen konnte, fand ich auch. Mhm. Da habe ich damals auch gesagt, ja, müssen wir so machen. Aber dass man es hinterher sozusagen zum Regelprozess gemacht hat.
Die meisten werden natürlich tatsächlich wirklich krank sein und dann anrufen und sich krank schreiben lassen. Aber wer es darauf anlegt, dem wird es nicht so schwer fallen.
Glaube ich auch.
Es gibt sowieso... Ich fürchte auch, es gibt so auch Krankschreibungen, wo man natürlich kann man simulieren. Wie will ein Arzt überprüfen, wenn ich sage, ich habe die ganze Nacht mich übergeben oder ich habe Kopfschmerzen und kann kaum gerade ausgucken sozusagen. Das geht alles gar nicht. Wer das will, der kann dieses System ausnutzen.
Deshalb sage ich ja, das Wichtigste, der Dreh- und Angelpunkt ist, wir brauchen gute Ärzte.
Die sich auch trauen zu sagen, mache ich nicht.
Die es erstens erkennen und die zweitens daraus auch die richtigen Schlussfolgerungen ableiten.
Ja, so, das ist das eine Thema. Igelleistung. Ich lasse mich da unheimlich schnell zu verführen. Also nicht etwa, weil die Ärzte, die schwatzen einem das nicht auf, sondern weil ich, wenn jemandem das erklärt oder wenn ich auch so Prospekte sehe, die das verkaufen, sind da ja auch schlau, ne? Dass man sich das dann durchliest und denkt, ja, wenn es hilft und wenn man sich das leisten kann, dass man dann denkt, gut, dann Investitionen in Gesundheit sind gute Investitionen. Aber die sind ja auch nicht alle sinnvoll. Was halten Sie davon, dass es diese Igelleistung gibt? Für Ärzte ist das, glaube ich, auch nicht so leicht. Eigentlich haben Sie schon Interesse daran, aber wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt, was sollen Sie machen?
Ja, in der Tat, wir bezahlen diese Leistungen nicht. Und wir bemühen uns seit Jahren darum, unseren Blick darauf sozusagen zu objektivieren. Also immer wieder darauf zu schauen, also kann das irgendwie sinnvoll sein oder ist das wirklich nur nice to have und hat es eigentlich letztlich für die Gesundheit keinen echten Wert. Aber
es geht zum Beispiel um Krebsvorsorge, ne? In welchen Abständen die gemacht werden darf. Ne? Da finde ich zum Beispiel für 16,68 Euro, sowas verstehe ich nicht. Andererseits bezahlen Sie zum Beispiel die AOK auch Homöopathie, Osteopathie und Zahnreinigung, jedenfalls teilweise? Oder ist das nicht mehr so?
Homöopathie.
Nicht mehr. Aber das war mal so.
Das war mal, aber das ist ja zum Beispiel, das war ja, da wurde diese, was ich eben ansprach, diese Objektivierung wurde ja von der Politik in Berlin angeschoben. Herr Lauterbach hatte sich da ja sehr aus dem Fenster gelehnt und hat ja, ich sag mal, durchgesetzt, dass das Homöopathie
wissenschaftlich untersucht
komplett,
wird. Ne?
Komplett raus sein muss aus unserem System. Das haben wir natürlich dann auch so gemacht.
Aber so großzügig war die AOK mal. Also großzügig nicht im Sinne von verschwenderisch, sondern im Sinne von jemand, der wirklich gesagt hat, mir hilft das. Und das ist ja dann immer so, dass der das dann halt auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen hat.
Ja, das ist so. Aber wir können natürlich nicht Dinge finanzieren, von denen uns eindeutig gesagt wird.
Da fehlt der wissenschaftliche Nachweis.
Und dürfte nicht. Ja.
Globuli. Dass man das überhaupt mal finanziert hat. Ich habe da eine Meinung, aber die muss ja auch nicht... Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe da eine Meinung
zu. Das Schöne an diesen Leistungen ist ja, dass sie auch nicht so teuer sind, dass der Einzelne jetzt auch in anderen sozialen Schichten, das unmöglich bezahlen könnte. Das kann man finanzieren. Mhm. Und wir als gesetzliche Krankenkassen, wir sind ja eigentlich primär dafür da, dass die Menschen dann Hilfe bekommen, wenn sie wirklich brauchen.
Manche Sachen kommen einem ja schon ein bisschen komisch vor, wenn es um Aura-Behandlung und so geht, ne, dass irgendwas an den Augen...
Ja.
Also, gut. Aber Akupunktur zum Beispiel, da sieht es ja anders aus. Das ist ja anerkannt, ne? Oder ist das inzwischen auch rausgeflogen? meine Akupunktur wird zumindest teilweise von der Krankenkasse bezahlt, ne?
Ja. Osteopathie bezuschussen wir auch.
Weil es da wissenschaftlichen Nachweis gibt. Und Zahnreinigung?
Zahnreinigung bezuschussen
wir. Das macht wahrscheinlich auch Sinn.
In Bremerhaven auch. Zweimal im Jahr bezuschussen wir das. Und weil es Karieserkrankungen vorbeugt und so weiter.
Hm. Vorwurf, hohe Verwaltungskosten. Die AOK hat sehr hohe Verwaltungskosten. Das heißt ja immer, sie bauen sich immer so schöne Häuser. Sie haben sich kein so schönes Haus gebaut, obwohl das Haus nicht schlecht ist. Aber innen drin ist es schon sehr schick, muss ich sagen. Seitdem sie umgebaut haben, ist es sehr, sehr schick, finde ich. Also gar nicht vorwurfsvoll. Einfach so als anerkennend gesagt, dass wenn Kunden zu ihnen kommen, dass man sich da wohlfühlt. Die kommen ja auch, die sollen auch zu ihnen kommen. Ne? Die sollen ja gar nicht alles digital abwickeln.
Ja, so würde
ich. Aber wenn ich bei der AOK versichert wäre, dann müsste ich wissen, ich bezahle das schon mit. Ja. Im Vorstandsbüro. Ich weiß nicht, da war ich noch nicht drin. Wie schick das ist, will ich nie sagen. Wahrscheinlich ist es ein Durchschnitt, aber ja.
Das ist modern und zweckmäßig, würde ich mal sagen. Mhm. Ich würde den Satz mit dem, die sollen kommen, den würde ich so nicht annehmen. So. Die wollen kommen und zu uns.
Also, die dürfen kommen.
Sie haben recht, wir haben überdurchschnittliche Verwaltungskosten, wenn man uns mit anderen Krankenkassen vergleicht. Aber wir bieten eben auch unseren Kunden einen umfassenden Service an, auf allen Kundenkanälen, die man sich vorstellen kann, auch digital und auch telefonisch. Aber die können uns auch besuchen.
Also das heißt, wenn man sie nur digital verwalten würde, wären die Verwaltungskosten natürlich niedriger, ne? Gibt es denn den Krankenkassen, so wie Banken, die das überhaupt nichts mehr mit ihren Kunden direkt zu tun haben wollen?
Also jedenfalls die nur sehr wenig mit ihren Kunden zu tun haben wollen. Schauen Sie sich die Situation in Bremen an. Also wir unterhalten ja tatsächlich in Bremen und Bremerhaven immer noch ein flächendeckendes Netz von Geschäftsstellen. Mhm. Und diese Geschäftsstellen, die sind auch jeden Tag voll mit Kunden. Mhm. Die Menschen kommen dahin und wollen und suchen Beratung. Mhm. Und bekommen sie da auch. Mhm. Jetzt die Tage in Fegesack, Bremen-Nord. Früher war direkt auf der anderen Straßenseite mal eine Geschäftsstelle von der DRK, zwei Ecken weiter war eine von der HKK. Von der Firmuswahl gab es da, glaube ich, auch mal eine, gibt es alles nicht mehr. Mhm. Die letzte Kasse, die da noch wirklich vor Ort ist,
ist die AOK.
Ist die AOK. Und wir haben da sogar auch, wir öffnen da sogar auch samstags. Und auch da strömen die Leute zu uns rein und geben was ab.
Die werden noch mehr strömen, wenn die Banken und die Postfilialen auch alle schließen. Gibt es gar niemanden mehr, mit dem man mal reden kann.
Das kann sein. Also jedenfalls, das kostet natürlich auch Geld.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch nur eine Frage. Es ist nicht vorwurfsvoll gemeint, ich kann es ja nicht beurteilen. Ich meine auch, die sollen kommen im Sinne von, sie wollen die nicht weghalten, dadurch, dass sie sagen, nee, wir tun alles, damit der Kunde die Filiale nicht betritt. Weil es ist immer was anderes von Angesicht zu Angesicht, gerade bei medizinischen Sachen, über die man vielleicht auch nicht einfach so redet. Das gibt es ja auch, prekäre Sachen. Leute, die am Ende ihrer Kräfte sind, aus was weiß ich, aus welchen Gründen. Ne?
Eben, also sage ich auch oft, spätestens wenn es einem wirklich schlecht geht, dann will man nicht mehr am Computer per E-Mail beraten werden.
Oder Sachen erläutern oder so. Ne? Auch psychische Krankheiten zum Beispiel. Pharmaindustrie. Da klagen alle Krankenkassen drüber. Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber dass irgendwann mal sozusagen die Markenbindung aufgehört hat. Das heißt, Ärzte verschreiben Medikamente, aber nicht mehr das Medikament, was der Patient hat, sondern die Wirkung muss die gleiche sein und die Zusammensetzung. Das sind dann auch oft billigere oder nicht billigere, günstigere, preisgünstigere Medikamente. Früher, wenn ich unbedingt dieses Präparat haben wollte, dann habe ich das bekommen, obwohl das auch sehr teuer war. Trotzdem sind die Kosten der Pharmaindustrie werden immer kritisiert und trotzdem tut sich da irgendwie wenig. Und da sind die Deutschen doch auch ganz weit oben, ne? Ganz weit vorne, oder?
Ja, also die Arzneimittel, also für uns geht es dabei ja eigentlich nicht um die Pharmaindustrie, sondern um die Arzneimittelversorgung. Das muss man auch unterscheiden. Die Menschen sollen das nie mehr Medikamente
bekommen, die sie brauchen.
Mhm. Sie haben recht, der Regelfall ist heute diese sogenannte generische Verordnung geworden.
So heißt das.
Mhm. Der Arzt schreibt im Grunde einen Wirkstoff auf. Mhm. Und der Apotheker weiß
sucht dann das günstigste.
Das günstigste Medikament. Oder das Medikament, für das dann die AOK oder welche Krankenkasse auch immer auch tatsächlich einen Rabattvertrag zum Beispiel hat. Das funktioniert ja im Prinzip. Die pharmazeutische Industrie in Deutschland ist ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Industrielandschaft. Das, ich glaube, das müssen wir auch einfach alle mal hin und wieder so sehen.
Leider ist Bremen davon nicht, da hat damit nichts zu tun, sondern hier Bayer und so, die großen Konzerne in Süddeutschland vor allen Dingen, Mitte und Süddeutschland. Ne?
Ja, und dass das so bleibt, daran haben wir aber eigentlich, ist meine Meinung dazu, auch alle ein gemeinsames Interesse. Das sollte so sein.
Zumal seitdem es Engpässe gibt bei Kinderfiebersäften und sonst irgendwas, sollte man großes Interesse daran haben, sich nicht abhängig zu machen von China oder so.
Ja, ne? Das ist richtig. Das haben wir jetzt ja die letzten Jahre beobachtet. Je mehr, je größer die Anteile der pharmazeutischen Industrie werden, der Herstellerseite werden, die ins Ausland verlagert werden, umso schlechter wird eigentlich vor Ort hier unsere Versorgung.
Aber dann geht eben nicht beides. Teuer und hier oder billig und woanders?
Zumindest ist es schwierig. Ich sage immer, und deshalb ist es wichtig, diese beiden Themen zu unterscheiden. Da, wo es tatsächlich um die Versorgung der Menschen mit diesen Medikamenten geht, das kann man als Krankenkasse, wenn man sich da Mühe gibt, das kann man auch sehr gut managen. Also wir haben da in Bremen... Wir arbeiten da in Bremen als AOK seit Jahren und Jahrzehnten dran. Und wir können heute feststellen, wir geben deutlich weniger Geld aus für eine trotzdem adäquate Arzneimittelversorgung als andere.
Weil Sie so Rabatte und so weiter ausgehandelt, kluge Verträge abgeschlossen haben.
Und weil wir zum Beispiel oder weil wir insbesondere schon seit vielen Jahren mit der Ärzteschaft sehr vernünftig zusammenarbeiten. Und wir uns schon sehr frühzeitig auf einen gemeinsamen Blick darauf committed haben, was sollte verordnet werden und was braucht eigentlich nicht verordnet zu werden. Und wenn man sich wirklich auf das konzentriert, was die Menschen tatsächlich brauchen, dann ist das in der Summe einfach weniger Geld.
Weil es sind ja irgendwie einen großen Anteil, ne? Machen Arzneimittel aus an dem, was für Kranke ausgegeben wird.
In Deutschland wird
es ein sehr hoher Prozentsatz.
In Deutschland wird insgesamt mehr Geld für Arzneimittel ausgegeben als für ärztliche Behandlungshonorare.
Das ist schon irre, ne?
Aber bei der AOK Bremen-Bremerhaven ist es umgekehrt.
Ach, tatsächlich.
Wir geben tatsächlich deutlich mehr Geld für ärztliche Behandlung als für Medikamente aus.
Weil ein Teil der Medikamente wird auch gar nicht genommen und liegt in irgendwelchen Schubladen rum. Das kommt noch dazu, ne?
Nicht nur das, daneben liegt auch das Hörgerät, das man nicht benutzt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ne? Gut, haben wir das auch abgehakt. Knie-OPs haben wir abgehakt, die Pharma-Diegeleistung, soziale Ungleichheit. Das ist Ihnen wichtig, das haben Sie auch noch mal gesagt, als Sie Ihren Vertrag verlängert haben, weil auch in Bremen es so ist, dass die Menschen mit weniger Geld kränker sind, eine niedrige Lebenserwartung zumindest haben. Das ist überall so, aber eben auch in Bremen. Was kann die AOK denn da tun? Also Sie haben, glaube ich, explizit gesagt, dass Sie sich noch mehr für Menschen einsetzen wollen, die in prekären Lebensverhältnissen sind. Das kann ja vor allen Dingen Prävention nur sein, oder? Was heißt nur Prävention sein, oder?
Da haben Sie recht, das ist zu einem großen Teil Prävention. Wenn man es auf diese Ungleichverteilung etwa im bremischen und Bremerhavener Stadtgebiet anschaut, dann ist das natürlich vor allem der Bereich
Bremer Westen.
Verhältnisprävention.
Verhältnisprävention?
Ja, also es ist immer eine Mischung aus Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Also einmal.
Ich weiß gar nicht, was denn Verhältnisprävention
ist. Verhalten ist.
Ich soll mehr Sport machen und Sie helfen mir.
Rauchen wir oder,
so, ja, genau.
Oder treiben wir lieber Sport? Ne?
Und die AOK hilft mir und gibt mir einen Sportkurs, den ich umsonst dann an.
Genau, ja. Genau. Und im Verhältnis sind dann eben diese Verhältnisse vor Ort und dann fragt man sich, woran liegt es denn, dass die Menschen in Schwachhausen länger leben als in Gröpelingen. Und dann muss man daraus abgeleitet schauen, was können wir für die Menschen in Gröpelingen tun, damit wir daran irgendwas ändern.
Was können wir tun? Also was kann die AOK tun?
Also zum einen, das eine Thema hatten wir schon, wir sind da auch vor Ort als AOK mit einer Geschäftsstelle.
Ah ja,
ansprechbar
sein.
Da sind wir ansprechbar, da finden die Menschen uns. Das ist auch eine der Geschäftsstellen, die immer voll
kann
ist.
Kann ich mir vorstellen,
immer
ja.
Voll ist. Und da sind wir auch so aufgestellt, dass wir da auch Menschen beraten können, die vielleicht muttersprachlich nicht Deutsch sprechen. So was, das ist das eine. Ganz aktuell sind wir dabei, mit Kooperationspartnern ein Versorgungs Zentrum, ein Gesundheitszentrum für Gröpelingen auf die Beine zu stellen.
So ein medizinisches Versorgungszentrum, wo auch Ärzte sind, wo die, das, worüber wir öfter mal berichtet haben, um dem Ärztemangel auch entgegenzuwirken, dem Hausärztemangel.
Ja, wo ärztliche Behandlung stattfinden kann, wo aber auch Beratung in unterschiedlicher Weise stattfinden kann für Schwangere, für das ganze Spektrum. Da sind wir unterwegs. Dazu gibt es verschiedene. Dazu gibt es diesen Begriff des Gesundheitskiosks, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Nicht? Das war ja bei Herrn Lauterbach, sollte das der Gesundheitskiosk werden. Das ist ja aber dann gesetzlich wieder gekippt worden. Ist eigentlich auch egal, wie man es nennt. Aber dass man jedenfalls vor Ort
Dinge
nicht organisiert.
Nur, ja genau, nicht nur den Arzt, die Konsultation beim Arzt, sondern auch den Hinweis, wo man Sport treiben kann, welcher Verein da ist, was man sonst für sich tun kann, Kochkurse besuchen und weiß der Kuckuck, sowas. Ne?
Liga heißt diese Stelle, die im Moment sozusagen noch in ein bisschen provisorisch besteht, die wir dann aber dort verstetigen wollen. Lokales, integriertes Gesundheitszentrum für alle. Gut, Liga.
Ja, verstehe.
Haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen.
Sie sind auch, womit Sie auch Aufsehen erregt haben, ist, dass Sie gegen die Entbudgetierung bei Kinderärzten sind. Ne? Kann das sein? Haben Sie sich dagegen ausgesprochen?
Nein.
Sie nicht?
Nein.
Komisch. Habe ich Sie, also es wird ja keinen anderen Herrn Woggern bei der AOK in Deutschland geben, oder? Haben Sie davon schon mal was gehört? Dann habe ich es aber irgendwie
vertan. Wirklich nicht. Ich finde. Grundsätzlich bin ich der Meinung, die Ärzte sollten für das, was sie machen, auch bezahlt werden. Und diese Budgetierung wirkt ja manchmal in die andere Richtung.
Ja, ich glaube, es ist ganz schwer, ein besseres System zu finden, aber das ist, glaube ich, nicht optimal.
Ja, genau. Und es stammt ja, also diese Budgetierungsmechanismen, die wir bis heute in der Krankenversicherung haben, die stammen ja aus Zeiten, als können Sie sich an den Begriff Ärzteschwemme noch erinnern?
Ja, klar.
Lange her. Ne? Heute ist die Problemlage ja eine ganz andere geworden.
Genau, das Gegenteil.
Heute haben wir oftmals das Problem, dass die Menschen keinen Termin beim Arzt bekommen, weil Engpässe da sind und nicht genug Kapazität zur Verfügung steht.
Und weil manche Ärzte eben weniger Patienten annehmen, wenn sie ihr Budget erreicht haben, weil sie sonst arbeiten würden und das nicht entsprechend bezahlt bekommen.
Genau, von daher wirkt das sozusagen in der Situation, die wir heute haben, wirkt das eigentlich in die falsche Richtung.
Aber wieso wird es da nicht komplett aufgehoben? Wieso tut sich dieses Land so schwer mit richtigen, durchgreifenden Reformen? Reformchen können wir, aber Reformen, also im Gesundheitswesen, aber Reformen?
Also das ist sicherlich jetzt ein Thema,
das
einfach mal ansteht. Das sehe ich auch.
Aber eine große Gesundheitsreform, wann haben Sie die letzte große Gesundheitsreform erlebt? Haben Sie überhaupt schon eine erlebt in Ihren wenigen Lebensjahren?
Also wir hatten ja vorhin über meinen Lebenslauf gesprochen. Ganz am Anfang, als ich dieses Thema gelernt habe, da gab es ja noch Norbert Blüm.
Ja,
Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Genau. Der war ja damals auch noch für Krankenversicherung zuständig. Und als er das damals an Horst Seehofer übergeben hat, da wurde ja tatsächlich komplett neu organisiert. Da haben wir das Sozialgesetzbuch bekommen. Das gab es ja vorher nicht.
Die private Krankenversicherung, war das die Geburtsstunde der privaten Krankenversicherung?
Nee, die gab es vorher schon.
Das war auf jeden Fall ein Riesenfehler, die weiter zu öffnen.
Ja, die gab es.
Oder? Die
private Krankenversicherung.
Das finde ich. Das Solidarprinzip hat schon seine Vorteile. Wenn da alle drin sind. Alle. Also ja. Beamte, alle. Selbstständige.
Die hat es. Ich bin da vielleicht auch nicht ganz so ganz im Mainstream mit meiner Meinung. Ich bin trotzdem nicht derjenige, der sagen würde, lasst uns die private Krankenversicherung abschaffen.
Das geht jetzt sowieso nicht mehr.
Das geht erstens gar
aber
nicht.
Aber Sie sind doch in der AOK, vermute ich mal.
Ich selber.
Würde mich jetzt.
Ja, natürlich.
Ja, und die ganze Sippschaft hoffentlich auch.
Die Familie?
Ja.
Ja, die sind alle bei der AOK versichert.
Das würde mich sonst auch schwer wundern.
Ja, nein. Aber was meine Erwartungshaltung an die Politik wäre an der Stelle eher, dass wir als gesetzliche Krankenversicherung mit der privaten, mit gleich langen Spießen in den Wettbewerb gehen können. Dass die gesetzliche Krankenversicherung trägt alle möglichen Lasten, die eigentlich mit Krankenversicherung primär,
die da gar nicht reingehören, die aus Steuern finanziert werden müssten.
Eigentlich ja. Und wenn wir das nicht müssten, dann könnten wir, dann könnten wir noch viel besser den Menschen beweisen, dass wir jetzt eigentlich das bessere System sind.
Naja, Leute, die in privaten Krankenversicherungen sind, die, je älter sie werden, desto mehr bereuen sie das ja auch. Ne? Die sind ja nicht alle glücklich in der privaten, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Außer, dass sie bei Ärzten besser behandelt werden. Und das, glaube ich, ist wirklich Fakt, dass sehr viele Ärzte bestimmte Zeiten und so weiter für Privatpatienten reservieren. Also ich meine, damit kann man leben, aber ich habe selber auch mal die Erfahrung gemacht, als ich dringend zu einem Arzt musste, dass wenn man bei Doktor lebt, da kann man es nun wirklich überprüfen, sich für gesetzlich versichert oder privat versichert ausgibt, dass man entweder ein paar Monate wartet oder 3 Tage. Ne?
Ja.
Das muss bitter sein oder das ist bitter für alle, die gesetzlich versichert sind.
Ja, aber worüber ich rede ist ja, warum ist das so? Das ist so, weil die private Krankenversicherung sich eben darauf konzentrieren kann, mit ihren Beitragseinnahmen tatsächlich diese ärztliche Leistung zu finanzieren. Und dann können sie auch
höhere Honorare ausgeben. Wenn sie sowas nicht.
Und wir müssen Finanzlasten tragen, die damit.
Damit hat die Private überhaupt nichts zu tun, das stimmt. Also, dass die Ärzte die bevorzugen, ist vielleicht auch naheliegend. Im Sinne des Hippokratischen Eids ist es vielleicht nicht unbedingt, obwohl Notfälle kommen ja eigentlich überall dran. Also da, finde ich, kann man sich nicht, dass jemand mal weggeschubst worden ist, wenn 2 Patienten vor der Tür standen, das, glaube ich, ist so nicht vorgekommen. Das würde ich jedenfalls keinem Arzt unterstellen.
Nein. Also ich bin da auch sehr überzeugt davon, dass unsere Ärzteschaft einen ordentlichen, guten Job macht und dass man ihnen sowas nicht vorwerfen sollte. Und gerade bei Menschen, die wirklich krank sind, ist unser System so aufgestellt.
Es ist sowieso Gold.
Es wird einem geholfen.
Es ist sowieso Gold wert. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist ja Luxus im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich glaube, das machen sich viele auch nicht klar. Ich denke immer, meinen Sie, was ich mich manchmal frage, ist, ob diese Gesellschaft noch solidarprinzipfähig ist. Und ich glaube, also das leidet. Ich glaube, Sie verstehen es nicht mehr. Wenn Leute so sagen, das muss ich rausholen, ich zahle ja schließlich ein, so ist das ja nie gemeint gewesen. Ich denke immer, wenn man sieht, was zum Beispiel was bei Prothesen möglich ist, dass Menschen ohne ein Bein so eine tolle Prothese bekommen, dass sie Sport treiben können, das muss man doch mitbezahlen, weil man froh sein kann, dass man alle seine Gliedmaßen hat. Oder wenn so Mini-Frühchen, ich weiß gar nicht, wie klein die sein können, dass man sie durchbringt, dafür bezahlt man doch gerne, oder?
Ja.
Aber dass
das leisten wir ja auch.
Genau, das leisten wir
ja auch. Und Sie haben recht, man hat immer wieder den Eindruck, dass die Solidarität in der Gesellschaft nachlässt.
Auch bei Arbeitslosenversicherung im Übrigen, dass man irgendwie sagt, da bin ich halt mal 3-4 Monate arbeitslos, ich habe ja ewig eingezahlt. Aber so ist das ja nicht gemeint.
Ja. Wobei ich aber auch den Eindruck habe, dass wir zu oft auf die hören oder auf im Grunde kleine Teile der Gesellschaft hören, die permanent ihre Unzufriedenheit artikulieren. Ich glaube, das ist trotzdem, dass das Gros der Menschen immer noch sehr vernünftig und sehr solide.
Und auch solidarisch ist.
Sie hatten vorhin dieses Stichwort mit dem Ärztehopping, hatten Sie das gesagt? Ja. Wir hatten uns diese Zahlen kürzlich mal angeschaut. Von unseren fast 290.000 Versicherten gehen 250.000 maximal 3-mal im Jahr zum Arzt.
Ah ja.
Zu 3
Ärzten. Das ist gut, dass Sie das sagen. Mein Menschenbild hat sich schlagartig verbessert.
Sehr schön. Das hatte ich gehofft, dass ich das damit tun könnte. Und nur eine kleine Gruppe, die etwa 2-3% unserer Versichertengemeinschaft ausmacht, ist tatsächlich so aufgestellt, dass sie offensichtlich.
Davon muss man noch die abziehen, die wirklich chronisch krank sind und immerhin müssen. Und dann gibt es hier halt noch so hypochondrische Typen, die können auch noch nicht so viel. Und dann gibt es eben die, weiß ich nicht, was die haben. Die haben wahrscheinlich auch irgendwas, weil warum soll man sonst ständig zum Arzt gehen?
Ja.
Ich versuche ja nichts gegen Ärzte, das zu vermeiden, soweit ich kann. Also sehr zu vermeiden. Ich gehe ihnen quasi aus dem Weg, könnte man fast sagen, solange das geht. Im Großen und Ganzen noch eine vielleicht eine unangenehmere Frage, bevor wir vielleicht noch dazu kommen. Sie haben ja auch keinen 9-to-5-Job, kommen wir vielleicht noch gleich zu. Neulich habe ich was gelesen, da wurde kritisiert, war ein Artikel in einem Apothekendings, da ging es um Ihr Gehalt und um Boni. Können Sie sich daran erinnern? Und der Artikel war mit Ihrem Foto illustriert. Da ging es in erster Linie um andere Leute, glaube ich. Die Bild-Zeitung hatte irgendwie bei irgendwelchen Vorständen die Gehälter sich angeguckt und hatte sich über die hohen Boni aufgeregt. Ich will die Zahlen hier gar nicht wiederholen, aber Hat sie das geärgert? Hat sie jemand darauf angesprochen, was sie verdienen? Ich weiß jetzt, was sie verdienen.
Ja, diese Regelung finde ich generell, dass ich das überhaupt veröffentlichen muss, finde ich ein bisschen fragwürdig, weil die meisten, wer muss das in Deutschland? Ne? Wer muss tatsächlich bei uns offenlegen, was er verdient? Ausgerechnet Vorstände von Krankenkassen müssen das tun.
Aber Sie wissen es jetzt auch von all Ihren Kollegen, was die verdienen?
Ja, natürlich. Das steht ja unabhängig von irgendwelchen Publikationen bei der Apothekerzeitung oder sonst was.
Ja.
Steht das ja jedes Jahr im Generalanzeiger. Mhm. Leider, also was mich daran ärgert, ist, dass diese Zahlen nicht sozusagen unlauter transportiert werden. Also sie spiegeln nicht die Wirklichkeit wider. Ich bekomme gar keinen Bonus. Ich bekomme ein Festgehalt.
Darüber wollen wir aber nicht reden, über die Höhe, oder doch?
Und in der Zahl, die da zum Beispiel genannt wurde, ja. da ist ein sehr großer Anteil drin, den ich gar nicht bekomme, sondern der einfach nur hochgerechnet wird als theoretische Aufwendungen für meine Altersversorgung, die ich im Anschluss bekomme. Wenn man das bei unserem Bundeskanzler so machen würde, würde der auch doppelt so viel verdienen.
Das verstehe ich nicht richtig. Aber erstmal müssen wir vielleicht feststellen, dass es sich nicht um Boni handelt, wie man oft, über die man sich das Maul zerreißt bei der Deutschen Bahn oder so. Es ist sehr, 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 sehr weit davon entfernt. Nicht, dass Leute denken, sie würden 1 Million im Jahr oder so bekommen als Bonus. Schön wäre es. Das ist es nicht. Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, aber Sie haben sich doch ein bisschen geärgert. Ich habe mich gewundert, warum Sie bei diesem Artikel als Illustration herhalten mussten. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Ja, habe ich jetzt gar nicht so vor Augen.
Vielleicht hatten ich Sie kann gerade Sie ein Foto zuschicken, von mir. Den Link. Ja. So, was machen Sie? Sie haben keinen 9-to-5-Job. Vielleicht kann man das im Zusammenhang mit solchen Gehältern, wenn jemand 800 Mitarbeiter hat und 280.000 versicherte Kunden.
Fast bei 290.
290.000.
Knapp 1,5 Milliarden Finanzvolumen jedes Jahr.
Genau, dann hat er natürlich auch was zu tun. Was machen Sie zum Ausgleich? Wenn Sie ein bisschen Zeit haben.
Gute Frage, was mache ich eigentlich zum Ausgleich? Ja.
Fahrradfahren, das haben Sie ja schon gesagt. Sie fahren
ja, Fahrrad. Gar nicht so viel. Ich hab für mich persönlich festgestellt, ich kann das machen, weil ich wohne recht zentral in der Stadt, im Ostertor. Das ist zu AOK nicht so weit. Ich hab mir inzwischen angewöhnt, ich nehme dafür gar nicht mehr das Fahrrad, sondern ich nehme mir morgens 10 Minuten mehr Zeit und gehe zu Fuß.
Ich bin auch passionierte Fußgänger.
Durch die Wallanlagen und abends wieder nach Hause.
Fuß zu Fuß gehen ist toll.
Ja.
Man guckt einfach mehr, ne? Man huscht nicht so durch die Welt irgendwie.
Ja, finde ich auch. Und man ist auch mehr bei sich und muss nicht immer darauf achten, dass man gerade irgendwo dagegen fährt oder dass man von irgendjemandem.
Man muss aufpassen, dass nicht jemand gegen einen fährt, vielleicht.
Ja. Also, das tue ich. Ich war mal passionierter Läufer, viel Sport getrieben. Das musste ich aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen zurückfahren.
Aber Sie haben kein künstliches Knie.
Nein, meine Knie sind noch gut. Meine Hüften auch.
Gut, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Lesen, kochen, im Garten
lesen. Ich koche es tatsächlich sehr gerne. Garten ist weniger meins. Haben wir jetzt gerade pflichtschuldig letztes Wochenende mal gemacht, aber es ist nicht so meine Passion.
Kochen, was ist das Gericht, was immer klappt bei Ihnen? Es haben ja ganz viele Leute so ein Standardgericht. Wenn Gäste kommen, dann weiß man, das klappt immer.
Meine Frau hat mich neulich damit gelobt, dass sie gesagt hat, dass sie woanders gar nicht mehr Spargel ist, sondern nur noch den ich mache, weil ich das so gut kann.
Ach, sehr gut.
Da habe ich mich total drüber gefreut.
Ja, das ist auch sehr, sehr nettes Kompliment.
Apropos meine Frau, wir gehen relativ regelmäßig zusammen tanzen.
Ah ja.
Hier bei Grüngold hier.
Das ist ja toll. Was ist es? Welche lateinamerikanische Tänze?
Ja, wir machen so das normale vor Standard und Latein.
Ah ja.
Das, nicht? Mal ein bisschen Walzer, mal ein bisschen Rumba.
Ah ja, und das hält ja auch jung und fit.
Ja, und macht Spaß.
Aber Turniere und so nicht, sondern
nein,
Hobby.
Nein. Hobby. Und das ist ein schönes Paarerlebnis. Ne?
Gut, Herr Wogger, das waren meine Fragen. Haben wir irgendwas vergessen, was Ihnen noch auf der Seele brennt?
Nein, ich glaube, Sie haben so vieles angesprochen.
Ja, ich wusste schon, dass unsere Zeit eigentlich nicht reicht, weil diese ganzen Gesundheitsthemen müsste man natürlich vertiefen, aber das schaffen wir hier nicht. Da müssen Sie nochmal kommen. Vielleicht, wenn Sie im Ruhestand sind und dann...
Ja, ich habe ja jetzt noch so gut, praktisch genau noch
ein Jahr.
Ein Jahr, noch 10 Tage und dann
genau.
Ist es noch ein Jahr.
Dann reden wir mal darüber, wie es ist, wenn man so aus so einem beschleunigten Leben plötzlich in die Entschleunigung fällt. Oder haben Sie schon Pläne? Machen Sie denn erstmal eine Weltreise mit Ihrem Wohnmobil?
Nee, ich glaube nicht. Es ist vieles liegen geblieben.
Haben Sie überhaupt ein Wohnmobil?
Nee, habe ich nicht.
Das fängt schon mal an.
Das stimmt. Es ist vieles liegen geblieben in diesem Nicht-9-to-5-Job, wie Sie es genannt haben. Und ich muss mich um einiges kümmern, was mit Familie und
zu tun hat. Was ich glaube, was die meisten machen, wenn sie in Pension gehen, erstmal wird der Keller aufgeräumt.
Das auch.
Das war bei meinen Eltern zum Beispiel auch so. Als mein Vater in Pension gegangen ist, haben sie angefangen, den Keller aufzuräumen. Mein Vater hat sich dann eine kleine Werkstatt angefangen. Mein Vater hat angefangen, im Alter von eben über 65 plötzlich Möbel zu tischlern.
Ja, das ist toll.
Ja, ich weiß nicht warum, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe noch zu Hause Möbel, die mein Vater gebastelt hat.
Ja.
Also Tischlern ist jetzt ein bisschen hochgegriffen.
Ja, ich habe auch immer schon gerne mit Holz gearbeitet. Ich nehme die Idee mal mit.
Und das kam eben, weil der Keller aufgeräumt worden ist und dann die Werkbank wieder zutage trat, so ungefähr. Gut,
ja?
Herr Hogan, vielen Dank, das waren meine Fragen. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.